Hallo und herzlich willkommen zum Tatort Steuern, dem Podcast für Finanzstrafrecht. Heute mit einer spannenden Folge und einem Special Guest. Special Guest wird Professor Dr. Jens Bülte sein und das Thema, das wir heute haben, ist das Ne bis in idem, das Doppelverfolgungs- oder Doppelbestrafungsverbot. Lieber Jens, du bist Lehrstuhlinhaber für Steuerstrafrecht an der Uni Mannheim. Wir hatten ja schon die Ehre, eine gemeinsame Folge zur Leichtfertigkeit, zur groben Fahrlässigkeit zu machen. Umso mehr freut es mich, dich für eine weitere Folge gewinnen zu können. Vielleicht einleitend für unsere Zuhörer, das Doppelbestrafungs- oder Doppelverfolgungsverbot hat ja oft so einen Dornröschenstatus, also sprich in der Praxis stellt man sich oft die Frage, gibt es denn da überhaupt Anwendungsfälle, wo sich das stellen kann, insbesondere im grenzüberschreitenden Bereich, und das wollen wir heute herausarbeiten, gibt es sehr wohl Anwendungsbereiche, die auch für gerade das Finanzstrafrecht oder Steuerstrafrecht sehr relevant sein können. Wie könnte man denn jemanden beschreiben, was dieses Doppelbestrafungs- oder dieses Doppelverfolgungsverbot zum Ausdruck bringt. Wo finden wir das, in welchen Rechtsvorschriften und wann ist es einschlägig? Vielleicht, wenn du das kurz unseren Zuhörern näher bringen könntest.
Ja, vielen Dank, lieber Johannes, für die weitere Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich über dieses Thema hier mit dir sprechen darf. Der Grundsatz des Verbots der Doppelverfolgung und Doppelbestrafung, der findet sich in den nationalen Verfassungen. Sieh es mir bitte nach, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, wo es im österreichischen Recht steht.
Zusatzprotokoll zu MRK, nicht wichtig, ja.
Es steht natürlich in der 54 SDÜ, ja. Also im Schengener Durchführungsübereinkommen. Es steht im Artikel 50 der Grundrechtecharta der Europäischen Union. In Deutschland steht es im Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz. Und das ist eine Vorschrift, die vielfach einfach in der Praxis unterschätzt wird, die verbietet, dass jemand wegen des gleichen Sachverhalts, desselben Sachverhalts, muss ich eigentlich sagen, zweimal verfolgt und sanktioniert wird. Und das soll verhindern, dass ich immer wieder Angst haben muss, wegen desselben Sachverhalts immer wieder sanktioniert zu werden. Das heißt, es ist nie irgendwie zu Ende. Im nationalen Kontext bedeutet das, dass ich nicht einfach Verfahren immer wieder ohne Grund aufnehmen darf. Es gibt natürlich durchaus Fragen von Wiederaufnahmegründen. In Deutschland ja ganz heiß diskutiert vor einiger Zeit. Aber irgendwann soll Schluss sein. Das heißt, wenn ich einmal durch die Mühlen der Justiz gedreht bin, dann soll auch mal Feierabend sein. Und das gilt nach den Verfassungen typischerweise nur national. Und im internationalen Kontext kommen dann die Regelungen des Schengener Durchführungsübereinkommens hinzu, die dann verbieten, dass jemand, der einmal in einem Vertragsstaat verfolgt worden ist und bestraft worden ist oder freigesprochen worden ist, dass der jetzt in einem anderen Staat nochmal sanktioniert werden kann. Und das reicht von Konstellationen, die ich als Verteidiger mal selber hatte. Da ging es darum, dass unser Mandant, der hatte Straßenschilder überklebt mit Werbung. Und das hatte der in mehreren Städten gemacht, in mehreren Großstädten in Deutschland. Und dann haben wir, weil es Ordnungswidrigkeiten waren und da drohten Eintragungen ins Gewerberegister, und in Deutschland haben vielfach die Unternehmen mehr Angst vor dem Gewerberegister als vor der Sanktion, haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen in Dresden, den legen wir Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ein, nehmen den aber sofort wieder zurück, weil wir da nur 100 Euro kassiert hatten. Mhm. In den anderen Städten waren es mehr als 200 Euro und dann bin ich in der Eintragung. Und dann haben wir argumentiert, okay, der ist in Dresden bestraft, also wir haben einen Ne bis in idem Fall. Das Gericht hat gesagt, das ist uns viel zu kompliziert, wir wollen uns damit gar nicht beschäftigen. Das war nämlich relativ kurz nach der Kritzinger-Entscheidung. Also da wurde das gerade ein Riesenthema. Und deswegen ist Ne bis in idem in vielen Fällen, zumindest in Deutschland, habe ich den Eindruck, eine Möglichkeit, um Gericht mit Arbeit zu drohen. Das ist natürlich eine sehr verteidigungslastig gedachte Taktik, kann aber durchaus aufgehen. Wir haben in anderem Kontext gesehen, dass beispielsweise ein Landgericht Frankfurt war es, glaube ich, die hatten einen Fall auf dem Tisch wegen Geldwäsche, der in Österreich sich aber abgespielt hat. Und es waren aber auch Deutsche betroffen, sodass das ein grenzüberschreitender Fall war. Allerdings hatte die Staatsanwaltschaft, ich glaube es war in Wien, den Fall schon durchgeprüft und gesagt, ja, da ist nichts dran, Vorsatz ist nicht gegeben und die leichtfertige Geldwäsche ist in Österreich nicht strafbar, die muss sofort eingestellt. Und daraufhin hat die Staatsanwaltschaft in Deutschland verfolgen wollen und da hat das Gericht gesagt, das ist in Österreich schon entschieden und ihr dürft nicht mehr verfolgen. Ja. Also das sind Praxisfälle, die durchaus relevant sind und das hört sich so nach Europarecht und weit weg und so an, aber es sind schon Konstellationen, man könnte sagen, die Einschläge kommen immer näher. was diese europäischen Fragen angeht.
Und ich glaube aus Verteidigersicht einfach ein super, super schneller Elfmeter, den man verwerten kann, weil der in einem sehr frühen Fahrenstadium zu erkennen ist, geltend zu machen ist und einfach für den Klienten super attraktiv ist, weil er das Verfahren einfach sehr schnell zum Stillstand bringt. Ich meine, in Österreich gibt es auch schon, wenn man in Steuerstrafrecht oder Finanzstrafrecht, wie wir in Österreich sagen, blickt, gibt es auch eine OGH-Entscheidung aus dem Jahr 2015 zur Umsatzsteuer, verkürzt formuliert für die österreichischen Kollegen, die Nebis in Idem, also das Doppelverfolgungsverbot, das setzt ja immer eine Tat voraus. Tat ist bei uns im Finanzstrafrecht immer die Abgabe einer unrichtigen Steuererklärung. Konkret in diesem Beispiel war es die Jahresumsatzsteuererklärung 2010 und die lag bereits verurteilt vor. Und auch dann, wenn man dann rückwirkend sagt, naja, der Betrag wäre eigentlich höher gewesen, also der Steuerschaden wäre höher gewesen, dann führt es dazu, dass wir trotzdem hier schon eine Verurteilung haben und unter dieses Doppelbestrafungs- oder Doppelverfolgungsverbot fallen. Also das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Gesichtspunkt und wird, wie gesagt, in Österreich reduziert auf den kleinsten, nicht mehr teilbaren Nenner. Und das ist die Einreichung einer falschen Steuererklärung konkret für einen konkreten Steueranspruch, also sprich Einkommensteuer 2010 oder Umsatzsteuer 2010. Das ist mal das, was man gesichert sagen kann im nationalen Recht. Im Grenzüberschreitenden, und da gebe ich dir jetzt recht, hat das Thema in letzter Zeit einfach Fahrt aufgenommen. Es gibt ja schon Entscheidungen in Zollbereichen, auf die wollen wir jetzt nicht näher eingehen, aber man kann sich ja durchaus vorstellen, dass eine Ware vom Ursprungs- bis zum Bestimmungsort mehrere Länder durchquert. Also das heißt, da gibt es ja einen breiteren Anwendungsbereich. Den wollen wir jetzt auch nicht näher beleuchten. Da gibt es schon eine europarechtliche Rechtsprechung. Aber die Anwendungsfälle, gerade im grenzüberschreitenden Fall, sind gar nicht so selten. Vielleicht ein Beispiel, wenn man in Österreich, und das haben ja auch viele Deutsche, die ich bringe jetzt das Beispiel, die investieren in Kitzbühel in eine Immobilie und erhalten diese Immobilie nicht selbst, sondern die Immobilie wird gekauft von einer österreichischen GmbH. Ja, also das macht man ja oft aus Haftungsabschottung, aus anderen Gesichtspunkten. Und wenn jetzt diese Immobilie in Kitzbühel von einem deutschen Investor gehalten wird und er verrechnet sich selbst keine Miete, also er kommt nach Österreich, benutzt diese Wohnung und der bekommt keine Miete in Rechnung gestellt, dann ist es aus österreichischer Sicht und auch aus deutscher Sicht eine verdeckte Ausschüttung. Und die führt dazu, dass wir aus österreichischer Sicht keine Kapitalertragssteuer einbehalten haben auf Ebene der österreichischen GmbH und aus deutscher Sicht wurden Kapitaleinkünfte, Dividendeneinkünfte nicht deklariert. Und da haben wir ja wunderbar diesen grenzüberschreitenden Konnex, wo in Österreich durch diesen Lebenssachverhalt, der verwirklicht wird, Kapitalertragssteuer verkürzt wird und in Deutschland werden Kapitaleinkünfte verkürzt. Jetzt eine Frage, wie würdest du das sehen unter dem Hip-Link des Doppelverfolgungs-, Doppelbestrafungsverbots? Wäre das dieselbe Tat? Hätten wir da die Tatidentität oder würdest du das anders beurteilen, dass wir hier eine Möglichkeit haben, dass beide Staaten hier diesen Sachverhalt finanzstrafrechtlich ahnden können?
Ja, das Beispiel ist natürlich sehr, sehr geeignet, gerade um diese Fälle darzustellen. Und da ist es mir wichtig, dass wir zum einen uns vor Augen führen, dass es darum geht, ob es dieselbe Tat ist und zum anderen die Frage stellen, ob eine Bestrafung stattfindet. Also ne bis in idem heißt ja, bestrafe nicht zweimal. Und idem bedeutet dann dasselbe und das heißt dann dieselbe Tat. Und da ist es ganz entscheidend, dass ich erstmal, bevor ich mich überhaupt in das Doppelbestrafungsverbot vertiefe, mir die Frage stelle, die du jetzt gestellt hast, ist das ein Lebenssachverhalt? Ist das eine Tat? Und ich habe es jetzt vorweggenommen, nach der europäischen Rechtsprechung geht es gar nicht um die steuerrechtliche Bewertung, sondern um die Frage, ob es ein Lebenssachverhalt ist, ein tatsächlicher Sachverhalt. Und ein ähnlicher Fall ist ja vom OGH entschieden worden, wie diese Konstellation. Und da war eben die Argumentation, ja, hier werden jetzt zwei Pflichten verletzt, zwei Pflichten nicht erfüllt. Es wird zweimal unterlassen, einmal in Deutschland, einmal in Österreich. Und da haben wir es dann eben mit zwei unterschiedlichen Sachverhalten zu tun. So kann man argumentieren. Das Problem ist nur, dass wenn wir uns das nicht juristisch anschauen, sondern wenn wir uns das tatsächlich anschauen, dann wird ja niemand hingehen und sagen, also die eine Steuer erkläre ich, die andere erkläre ich aber nicht. Genau. Sondern der Entschluss ist immer, ich erkläre beide nicht, weil ich mich ansonsten letztlich verrate. Und das führt dazu, dass man nach dem europäischen Verständnis, und deswegen habe ich vorhin auch diese Kretzinger-Entscheidung angesprochen, weil das die zentrale Entscheidung ist zu Nebis in Idem, die nämlich genau das sagt, wir können in Europa, wenn wir Nebis in Idem bewerten, nicht auf 27 Rechtsordnungen eingehen. Wir müssen das also tatsächlich bewerten. Und deswegen bedeutet Idem, also dieselbe Tat, in dem konkreten Fall derselbe tatsächliche Sachverhalt. Und das würde für diesen Fall bedeuten, dass man sagen muss, es geht hier um einen Sachverhalt und wenn die österreichischen Strafverfolgungsbehörden diesen Fall abgearbeitet haben, ausgeurteilt haben, dann darf Deutschland nicht mehr bestrafen. Der OGH hat das damals anders gesehen. Zu seiner Ehrenrettung muss man aber sagen, ich glaube, die Entscheidung ist von 2001 oder
2011.
So. 2011 ist sie sogar. Okay, ja, dann wäre es tatsächlich nach Kretzinger gewesen. Und das bedeutet, dass man das eigentlich durchaus hätte anders sehen können und wohl hätte vorlegen müssen.
Ja, das ist, glaube ich, der Punkt, den ich genauso sehe wie du, weil gestützt ist die Entscheidung ja auf Artikel 54 StÜ. Also das heißt, sie ist ja gerade auf eine Bestimmung, die nicht im nationalen Recht ist, gestützt. Die Entscheidung, Sie können sie in den Shownotes dann sehen, ich verlinke Ihnen die Geschäftszahl, aber wurde hier letztlich begründet, dass zwei Erklärungspflichten verletzt wurden, nämlich eine Erklärungspflicht in Österreich, nämlich die Anmeldung der Kapitalertragssteuer und eine Erklärungspflicht in Deutschland, nämlich die Nicht- oder Falschanreichung einer deutschen Einkommensteuererklärung. Und deswegen wurden hier zwei unterschiedliche Taten gesehen, nämlich die fehlerhafte oder Nichtabgabe einer Steuererklärung, die allerdings ja auf einen einheitlichen Lebenssachverhalt zurückzuführen sind. Und da sind wir ja schon jetzt sehr stark in diesem Thema, dass die Bewertung dieses Tatbegriffs ja immer eine sachverhaltsbezogene Auslegung des Lebenssachverhalts haben und eine rechtliche Bewertung, was als strafbare Handlung zu sehen ist, bedingt. Und es ja da, und ich glaube, das ist ja auch ein Gesichtspunkt, nicht immer konsistente Rechtsprechung gibt, weil ja dieser Tatbegriff ohne normative Wertung nicht auskommt und immer diese Grenzziehung verläuft, ist es rein sachverhaltsbezogen oder ist es rechtlich gefärbt zu sehen? Und ich glaube, das kann man ja bringen. Da gibt es auch, wenn man das nationale Recht in Österreich sich die Rechtsprechung ansieht, des Verfassungsgerichtshofs, wenn man sie dann um die Rechtsprechung des EGMR anreichert, ein bisschen zum EuGH, glaube ich, kann man vereinfacht sagen, keine einheitliche Linie. Da wird oft wirklich, übrigens ist es plakativ, da werden Äpfel mit Birnen teilweise vermengt. Siehst du das anders oder könntest du diesen Befund teilen?
Wir wissen vielfach einfach nicht, wie die Gerichte entscheiden würden. Ich kenne zu dieser Frage vom Bundesgerichtshof keine Entscheidungen, die genau dieses Problem adressieren. Mhm. Und wir haben das Problem auf einer anderen Ebene regelmäßig, fast tagtäglich. Nämlich, wir haben das Problem, wenn wir Fälle von Schwarzarbeit haben und die Umsätze nicht deklariert werden, dann geht immer die Schwarzarbeit, das heißt das Nichtabführen von Sozialversicherungsbeiträgen, was in Deutschland strafbar ist, nach § 266a StGB, geht immer einher mit der Hinterziehung von Lohnsteuern und Umsatzsteuern. Und da entschließt sich ja auch der Unternehmer nicht, na, die Umsatzsteuer führe ich ab, aber Lohnsteuer nicht und Sozialversicherungsabgaben, die gebe ich wieder ab, weil er damit auf jeden Fall auffällt. Mhm. Und wir haben diese Fälle sehr, sehr häufig, sehr regelmäßig und die werden auch gar nicht so selten. Das eine von den Strafverfolgungsbehörden, von den Steuerbehörden und das andere vom Hauptzollamt verfolgt. Also für die Sozialversicherungsabgaben ist das Hauptzollamt zuständig. Und da kommt es gar nicht selten vor, dass die Verfahren nacheinander geführt werden. Das eine ist schon eingestellt und dann kommt das andere hinterher. Und da wäre natürlich auch die Frage spannend, ist das nicht eigentlich eine Tat? Und müsste man nicht sagen, wenn da eine Entscheidung schon getroffen ist, eine Ausurteilung oder eine Einstellung mit Auflage oder so, dass dann schon das Thema durch ist? Aber aus meiner Sicht gibt es da sehr wenig Entscheidungen. Auf der anderen Seite habe ich vorhin die aus Frankfurt genannt, über die man durchaus diskutieren kann. Wenn die Österreicher sagen, das ist bei uns nicht strafbar, ist das wirklich ein Freispruch oder eine Verurteilung? Ja, beides wohl nicht, weil ich sage, das interessiert uns gar nicht. Mhm. Und insofern ist das für mich eine Wundertüte, was da rauskommen wird.
Das ist ja auch ein ganz spannender Gesichtspunkt, ab wann hier eine abgeurteilte oder eine strafverfolgte Tat vorliegt. Und das kann ja auch, wenn man sich in Österreich die Intensität einer Entscheidungsfindung ansieht, unterschiedliche Dimensionen annehmen. Ich bringe mal dieses Beispiel. Wir haben in Österreich im Finanzstrafverfahren klassischerweise zwei Verfahrenszüge. Der eine Verfahrenszug ist rein im verwaltungsbehördlichen Bereich und der zweite Verfahrenszug ist im gerichtlichen Bereich. Und im verwaltungsbehördlichen Bereich haben wir das Thema, dass Beispielsweise nehmen wir eine Selbstanzeige. Über eine Selbstanzeige würde in einem ersten Schritt einmal die Abgabenbehörde befinden, indem sie diese Steuern festsetzt, eine Bescheide erlässt. Und in einem zweiten Schritt würde ja dann die Finanzstrafbehörde befinden, ob diese strafbefreiende Wirkung gegeben ist. Auch bei den klassischerweise Ermittlungshandlungen und Verfolgungshandlungen ist es so, dass am Beginn im verwaltungsbehördlichen Bereich ja oft dann die Finanzstrafbehörde prüft, ob überhaupt sich der Anfangsverdacht erhärtet und ein Finanzstrafverfahren formal einzuleiten ist. Und wenn dieses Finanzstrafverfahren, dieser Verdachtsmomente sich nicht erhärten, dann wird in einem Aktenvermerk, der überhaupt nicht zugestellt wird, der auch nicht in die Außenwelt gelangt, der rein intern behördlich abgelegt wird, oft festgehalten, dass hier von einer Einleitung Abstand genommen wird. Also da ist noch überhaupt keine, da ist natürlich schon eine Würdigung des finanzstrafrechtlichen Sachverhaltes vorgenommen worden. Allerdings tritt dieser nicht in die Außenwelt. Wenn man dann sagt, naja, ist das schon ein Strafanklageverbrauch im Sinne des ne bis in idem, würde man aus österreichischer Sicht sagen, naja, das noch nicht, hier liegt noch keine Sperrwirkung vor. Obgleich hier schon durch eine Strafverfolgungsbehörde ein geprüft wird, ob sich die Anfangsmomente erhärten. Würdest du diese Sicht teilen oder würdest du das durchaus als ne bis in idem tauglich sehen, nämlich dieser interne Vermerk, dass von einer formalen Einleitung Abstand genommen wird, weil nicht genügend Anfangsverdachtsmomente vorliegen?
Das ist schwierig zu sagen, weil die Hinweise aus den EuGH-Entscheidungen nicht immer eindeutig sind. Mhm. Ich würde nach meiner Durchsicht der EuGH-Entscheidungen, die ich kenne, man kann aus meiner Sicht auch gar nicht alle kennen, denn da kommen ja immer wieder neue und zu unterschiedlichsten Themen. Im Hinblick auf die, die ich jetzt einschätzen kann, würde ich das so verstehen, dass Voraussetzung für die Bestrafung, das heißt Freispruch oder hinreichende Befassung, dass Voraussetzung eine Sachentscheidung ist und der Eintritt von Strafklageverbrauch. Mhm. Und das ist auch nicht so ganz klar, tritt denn nicht schon mit der Sachbefassung und dem Beenden des Verfahrens schon Strafklageverbrauch ein? Mhm. Denn das Problem, was ja hier entsteht, ist jetzt, wir haben eben gesagt, das Idem, die Tat, bestimme ich danach, was tatsächlich relevant ist. Wir können nicht 27 Regelungen haben. Mhm. Bei dem Strafklageverbrauch bestimme ich das nach nationalem Recht, jetzt haben wir doch 27 Regelungen. Das macht aber aus meiner Sicht der EuGH tatsächlich so, weil er sagt, wir müssen hier uns die nationalen Vorschriften anschauen, weil es um die rechtliche Wirkung des Strafklageverbrauchs geht. Mhm. Und dann wäre ich bei dir zu sagen, das ist zwar eine Sachentscheidung, wenn dann die Finanzbehörde entscheidet und sagt, ja, also wir haben uns das angeschaut, die Selbstanzeige ist okay, wir stellen hier nicht zu, sondern erheben die Steuern und fertig. Mhm. Und da würde man wohl sagen müssen, das reicht für ne bis in idem noch nicht. Also dieses Bis, die Sanktionen, Strafe oder Freispruch haben wir noch nicht.
Und klar, die Formen, die ne bis in idem auslösen würden, wenn im Verwaltungsbehördlichen, wenn ich hier eine Strafverfügung oder ein Straferkenntnis bekomme. Also ich glaube, dann in den Fällen wird ja normativ über einen verkürzten Steueranspruch ausgesprochen und dann hätte ich hier schon eine bestrafte Tat im Sinne des ne bis in idem. Im gerichtlichen Bereich wiederum ist es ja dann oft die Frage, naja, was muss es hier sein? Hier habe ich ja auch oft die Möglichkeit, dass ich bei einer Selbstanzeige, wenn ich sage, die ist klar strafbefreiend, dass ich von einer Berichterstattung an die Staatsanwaltschaft Abstand nehme, dann ist damit ja auch kein qualifizierter Abspruch über ein Finanzvergehen damit inkludiert. Ich glaube, das würde dann keine ne bis in idem Wirkung auslösen. Umgekehrt ist dann die Frage, wenn es dann weitergeht in der Intensität, also wenn dann das Ermittlungsverfahren eingestellt wird, von der Staatsanwaltschaft, dann hätte ich ja schon eine höhere Form, zumindest hat sich dann die Strafanklagebehörde mit dem Fall befasst und stellt diesen dann formal ein. Da ist dann wahrscheinlich ein Graubereich, wo man sagen könnte, ja, ist es noch nicht hinreichend klar, ob eine Doppelbestrafung, ob wirklich eine Lebensmittelwirkung vorliegt in dem Bereich.
Ja, der EuGH stellt ab auf die Frage, ob das Strafverfahren ohne besondere Bedingungen wieder aufgenommen werden kann. Und das wären beispielsweise Fälle, in denen ich eine Sachentscheidung der Staatsanwaltschaft habe, aber die Staatsanwaltschaft bei Auftreten neuer Tatsachen, die vorher noch nicht bekannt waren, das Strafverfahren fortsetzen kann. Mhm. In dem Fall würde der EuGH sagen, das reicht uns aus. Mhm. In Deutschland ist es so, wenn die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren nach § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung einstellt, dann ist das grundsätzlich erstmal das Ende des Strafverfahrens, aber solange nicht willkürlich gehandelt wird, sagt der Bundesgerichtshof, kann das Verfahren jederzeit wieder aufgegriffen werden. Und das würde dann an der Stelle nicht ausreichen. Das heißt, es kann wirklich auf die Details ankommen. Mhm. Spannend ist dann natürlich noch die Frage, was man in Fällen macht, in denen nicht nur eingestellt worden ist, sondern, wie wir das in Deutschland haben, auch Auflagen erfüllt worden sind. Mhm. Also es gibt zwei Möglichkeiten im Steuerstrafrecht oder Finanzstrafrecht. Zum einen die Selbstanzeige mit Strafzahlungen. Da wird man wohl sagen müssen, das reicht als Sanktion wohl aus. Mhm. Damit wäre das Verfahren beendet. Und da wohl spannenderweise selbst dann, wenn die Finanzbehörde das Verfahren alleine führt und möglicherweise sogar dann, wenn das Strafverfahren nie eingeleitet worden ist.
Spannend.
Das müsste man dann noch diskutieren. Und wenn wir einen Fall haben, in dem nach einer Auflagenzahlung eingestellt worden ist, nach § 153a StPO, dann sind wir im Strafklageverbrauch. Dann ist es kein Problem mehr.
Also das ist natürlich für unsere Zuhörer jetzt vielleicht ein Thema, aber das kann in Zukunft sehr rasch auch für die Verteidigung von grenzüberschreitenden Sachverhalten Österreich-Deutschland ein Thema sein. Warum? Diese Fälle, in denen man sich die Frage der Nebis-in-Idem-Wirkung stellt, werden mit den Reformen im Umsatzsteuerbereich, insbesondere mit dem OSS-Verfahren, vermutlich in Zukunft sehr rasch Fahrt aufnehmen. Und das Wiederpaket ist ja auch in aller Munde. Ja, vielleicht alle, die nicht täglich Umsatzsteuer am Tisch haben, mit dem One-Stop-Shop-Verfahren ist es ja letztlich so, dass im europäischen Bereich die Möglichkeit geschaffen wird, dass beispielsweise ein Unternehmen, das in Deutschland oder in anderen Mitgliedstaaten Umsätze tätigt, aber in Österreich ansässig ist, die Möglichkeit hat, in Österreich einen One-Stop-Shop einzurichten, wo es alle europäischen Umsätze deklariert und dadurch eine Registrierung im Ausland kostengünstig nicht mehr möglich ist. Also das heißt, das ist ja die Regelung und man kann das ja im Verhältnis Österreich-Deutschland, kann man das den Inbound- und den Outbound-Fall entscheiden. Also ist einerseits denkmöglich, dass sich ein Unternehmen in Deutschland registrieren lässt und damit die österreichischen Umsätze abbildet oder umgekehrt, dass ein Unternehmen sich in Österreich registriert und auch die deutschen Umsätze abwickelt. Und wie wir es wissen, können ja in beiden Ländern Fehler passieren. Und wo Fehler passieren, ist ja auch das Finanzstrafrecht dann oft nicht weit, sodass sich dann schon die Frage stellt, wenn ein Staat die Verkürzung der Umsätze aufgreift, ob damit im anderen Staat, dessen Umsätze erklärt werden, eine Nebis-in-Idem-Wirkung eintritt. Und ich glaube, das sind ja Bereiche, die sich dann in mehrerlei Hinsicht spannende Fragen stellen. Würdest du diesen Befund teilen, dass wir hier im europäischen Bereich mit diesem One-Stop-Shop-Verfahren künftig vermutlich Entscheidungen bekommen müssen, wo zum Nebis-in-Idem Stellung genommen wird? Wie ist deine Einschätzung?
Ja, die Entscheidungen werden wir definitiv bekommen müssen. Man kann sicherlich den Hörerinnen und Hörern aus Österreich so ein bisschen die Angst nehmen. Die Kolleginnen und Kollegen, die in Deutschland angemeldet sind beim One-Stop-Shop-Verfahren, die sollten deutlich mehr Vorsicht walten lassen, würde ich sagen. Denn wir haben es ja hier mit einer Konstellation zu tun, in der ich, wenn ich in Deutschland gemeldet bin, die österreichischen Steuern in Deutschland erkläre. Und das führt dazu, dass auch die Hinterziehung österreichischer Umsatzsteuer in Deutschland strafbar sein kann. Mhm. Und jetzt kann man sagen, wunderbar, die Deutschen sind mal wieder als Strafrechtsimperialisten unterwegs und damit hätte man auch recht, denn das ist, soweit ich weiß, eine nahezu einmalige Regelung der § 370 Absatz 6 Abgabenordnung, nachdem wir in Deutschland so tun können, als seien österreichische Umsatzsteuern in Deutschland deutsche Umsatzsteuern und deutsche Steuern und verfolgen die wie der jeweilige Ausgangsstaat, also wie Deutschland dann. Und das kann dazu führen, dass wir massive Probleme bei der Selbstanzeige bekommen. Mhm. Also um das Beispiel zu nennen, ich melde meine Umsatzsteuern in Deutschland richtig an, hinterziehe aber, weil ich nicht erkläre, die österreichischen Umsatzsteuer, die ich über OSS-Verfahren erklären soll. Dann kriege ich kalte Füße und erstatte eine Selbstanzeige in Österreich. Und dann stellt sich die Frage, ist die denn überhaupt wirksam? Oder hätte ich die nicht in Deutschland erstatten müssen? Da kommt dann das Problem dazu, dass in Deutschland ab einem bestimmten Betrag nicht nur die Selbstanzeige erstattet werden muss, sondern Strafzahlungen zu leisten sind. Und da stellt sich natürlich dann das Problem, wenn in Österreich die Selbstanzeige wirksam erstattet ist, hat die dann Nebis-in-Idem-Wirkung oder sogar materielle Wirkung? Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Fragen noch offen. Und wir sind darauf angewiesen, dass da eine Harmonisierung eintritt und dass auch die Höchstgerichte endlich mal, man verzeihe mir diese deutlichen Worte, was das angeht, endlich mal ihrer Pflicht gerecht werden und Fälle, die problematisch sind, vorlegen, damit wir Rechtssicherheit bekommen.
Super. Also ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort. Ich teile diesen Befund zu 100%, dass wir in Zukunft mit dieser OS-Thematik ja einfach Klarheit haben müssen, denn eine Harmonisierung würde dann auch den Vorteil haben, dass man klar weiß, in welchem Land Selbstanzeige zu erstatten ist, welche Wirkungen verbunden sind und man ja auch die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen nicht unterschätzen darf, dass unterschiedliche Anforderungen an die Selbstanzeige ja den grenzüberschreitenden Warenverkehr beeinträchtigen können, weil dies einfach zu massiver Rechtsunsicherheit und teilweise auch unterschiedlichen Belastungen führt. Also da bin ich ganz bei dir. Das würde sonst andernfalls zu einem Race to the Bottom werden, weil dann würde man nur in dem Land Selbstanzeige machen, wo die Voraussetzungen möglichst günstig sind. Das würde ja auch auf das Registrierungsverhalten dann Einfluss haben, dort wo die Registrierung dann oder Fehler bei der Registrierung möglichst niedrig bestraft werden. Und das könnte natürlich dann dazu führen, dass irgendwann der europäische Gesetzgeber oder die europäische Rechtsprechung gefordert ist, hier einfach ganz klare Regelungen aufzustellen. Ja. In dem Sinne bedanke ich mich bei dir für den spannenden Input. Ja, und liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen, Anregungen haben für künftige Folgen, bitte scheren Sie die gerne, posten Sie diese. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Dankeschön.